Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Herzlich willkommen bei Politik auf den Punkt gebracht. Wir haben heute eine Sonderfolge, also deshalb auch kein Intro mit Dominik. Es geht um das Aus der Ampel und wir haben heute einen Gesprächspartner, einen Bundestagsabgeordneten aus dem Saarland, der live dabei war. Lieber Oliver Luksic, herzlich willkommen bei uns im Podcast Politik auf den Punkt gebracht.
Ja, lieber Michael, danke für die Einladung.
Oliver, für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, Oliver Luksic, bin Vorsitzender der FDP im Saarland, darf zum dritten Mal im Deutschen Bundestag arbeiten und war neben dem Bundestagsabgeordneten auch parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, also bis Mitte der Woche der einzige Saarländer in der Bundesregierung.
Ja, du hast es ja schon gesagt, am Mittwoch war ein Tag voller politischer Ereignisse und Überraschungen. Also es wurde in den USA ein neuer Präsident gewählt. Donald Trump hat relativ deutlich gewonnen und gegen Abend gab es eine weitere Nachricht, dass praktisch die Ampelkoalition vor dem Aussteht oder aufgelöst wurde. Nimm uns doch mal mit. Also wie hast du diesen Mittwoch persönlich erlebt? Also vom Aufstehen bis zum Schlafengehen.
Ja, ich denke, das Ampelaus hat sich ja schon länger angedeutet. War, sage ich mal, für uns ein normaler Sitzungstag. Also man hat dann den Ausschuss, man ist im Plenum. Ich war den ganzen Tag im Plenum, in Veranstaltungen. Ja, und dann wussten wir um 18 Uhr Tag der Koalitionsausschuss. Und da haben wir dann natürlich vorher und nachher aus internen Gruppen so ein bisschen Nachrichten gehabt. Und dann kam irgendwie die Tickerlage. Lindner bietet Neuwahlen an und danach der Bundeskanzler entlässt den Parteivorsitz der FDP. Daraufhin treten die anderen Minister zurück. Ja, und da gab es eine Sitzung, da wurde es relativ lange und ausführlich nochmal erklärt und besprochen für all diejenigen, die nicht dabei waren.
Ja, und wann bist du ins Bett gegangen?
Das hat ein bisschen gedauert. Da muss man erstmal, also wir hatten nachts lange noch getagt, diskutiert. Ja, und dann ging es ja am nächsten Tag für mich gleich weiter, weil mein Minister dann ja eben nicht zurückgetreten ist, wie wir alle dachten. Also insofern war da ging der Spaß gleich weiter.
Ja, und die Ampelregierung ist ja als zukunftsweisendes Projekt, also die erste Koalition auf Bundesebene mit drei Parteien gestartet. Was würdest du denn jetzt sagen, was waren denn so die zentralen Gründe, warum sie überhaupt gescheitert ist?
Ja, ich glaube, die Ampel hätte eine Zukunft gehabt, wenn Olaf Scholz so wie Gerhard Schröder eine Agenda-Politik der modernen Mitte gemacht hätte. Das hat jetzt gerade am Schluss bei den Wirtschaftsthemen ein Stück weit zum Bruch geführt. Die wirtschaftliche Lage ist ja ganz schwierig. Wir sind wir haben Nullwachstum seit 2 Jahren, aber SPD und Grüne sehen irgendwie das Problem auch gar nicht, haben auch gar keine Vorschläge vorgelegt, außer die Verfassung zu brechen, um 13 Milliarden mehr Schulden aufzunehmen, was jetzt irgendwie der Wirtschaft auch nicht hilft. Ja, und ich glaube, die Unterschiede waren eben sehr groß und ja, das ist jetzt am Schluss ein Stück weit aufgebrochen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und es gab halt viele externe Krisen nach Corona, Ukraine-Krieg, andere Punkte. Das erschwert dann natürlich nochmal das Regieren und führt natürlich nochmal zu noch mehr Konflikten. Und ja, insofern musste man irgendwann die Frage stellen. Also ich glaube, die Ampel hat ja die Energiekrise halbwegs gut gehandelt bekommen, auch andere Punkte, hat ja auch ein paar Reformen auf den Weg gebracht, aber wir sind jetzt in der wirtschaftlichen Krise und jetzt muss man halt die Frage stellen, hat so eine Regierung noch die Kraft, in dem nächsten Jahr notwendige Reformen zu machen, ja oder nein? Und da war die Antwort ganz klar, nein. Und deswegen ist es gut, dass es jetzt zu Neuwahlen kommt, hoffentlich eher früher als später.
Ja, vielleicht nochmal so deine persönliche Erfahrung. Also du hast das jetzt ja die letzten 3 Jahre dann auch mitgemacht, hautnah erlebt, auch das Regierungsgeschäft. Was war dann so ein Punkt in den letzten 3 Jahren, wo du gedacht hast, okay, das da kann vielleicht schief gehen oder das hält irgendwie nicht 4 Jahre?
Die Punkte kamen ständig. Wir hatten ja ständig schwere Auseinandersetzungen. Also es fängt ja schon dabei an, dass eigentlich das, was man im Koalitionsvertrag verabredet hat, also die Fundamentals, die wurden ja täglich in Frage gestellt. Also am Anfang 2 Jahre Diskussion ums Tempolimit, Die Schuldenbremse haben wir jetzt 3 Jahre diskutiert, die steht im Koalitionsvertrag und die ist ja auch in der Verfassung drin, im Grundgesetz. Und einer der Knackpunkte war mit Sicherheit auch dieses KTF-Urteil. Also wir hatten ja diesen Klima- und Transformationsfonds, den gab es ja schon von der alten Regierung, der wurde quasi nochmal in Anführungszeichen aufgeladen mit zusätzlichen Mitteln. Und als der vom Verfassungsgericht als verfassungswidrig angesehen wurde, ab da wurde es eben schwierig, weil man eben ja inhaltliche Sachprobleme nicht mehr mit Geld zuschütten konnte, in Anführungszeichen. Und ja, in meinem Fachbereich, in der Verkehrspolitik, da war es von der ersten bis zur letzten Minute extrem schwierig. Es gab auch Punkte, wo die Ampel besser und geräuschloser funktioniert hat. Aber das Wichtige ist, man muss halt sich zusammensetzen. Streiten gehört zur Demokratie, aber wenn man dann irgendwie eine Lösung hat, muss man die auch dann nach außen vertreten. Und die wurde halt oft eine Minute später wieder widerrufen, wurde wieder von vorne diskutiert. Es war einfach, es fehlte am Schluss das gegenseitige Vertrauen, aber auch eine politische Grundlage. Man muss halt schon so ein Minimum an gemeinsamen Werten haben. Auch in der Außenpolitik halte ich den Kurs von Olaf Scholz für völlig falsch in Sachen Ukraine. Das ist auch für mich schwer vertretbar gewesen, der Ukraine keine weitreichenden Waffen zu liefern. Feministische Außenpolitik war ich jetzt auch nicht gerade ein Anhänger von. Also insofern, am Schluss lag es jetzt an der Wirtschaftspolitik, aber die Konflikte wurden einfach zu viel und deswegen haben ja auch viele Bürgerinnen und Bürger erleichtert quasi reagiert.
Ja, was mir so in Erinnerung geblieben ist, wo ich gedacht habe, okay, was passiert jetzt? Das war dieses Heizungsgesetz. Also wir hatten dann ja eine schwere Energiekrise, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist ja gegen 90% der Leute geschossen.
Absolut.
Dieses Gesetz. Wie liefen das intern ab? Also kam da der Habeck rein, hat gesagt, das da rettet unser Klima und das müsst ihr unbedingt mitmachen. Oder?
Das ist ja immer so bei den Grünen. Die meinen, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll. So auch hier. Und klar, man muss was machen bei dem Thema. Der Fairnesshaber sei auch gesagt, schon der Peter Altmaier hat Ölheizung verboten. Die haben wir jetzt wieder im Nachgang erlaubt. Also die Welt ist da auch kompliziert und das Hauptproblem ist natürlich, dass wir uns so extreme Klimaziele gesetzt haben. Also wir wollen schon vor dem Rest der Welt 45 klimaneutral sein. Wenn man das will, muss man halt irgendwann verschiedene Heizungstypen verbieten. Aber das halt eben nicht technologieoffen, sondern sehr radikal, rigoros, sehr schnell, so wie die Grünen halt sind. Und ja, also das war natürlich ein Punkt, da haben wir intern auch diskutiert. Also kann man als FDP sowas mitmachen? Wie das halt häufig so ist, dann kommt ein Gesetzentwurf, der war furchtbar, Riesenaufstand. Ich meine, gerade im Saarland, hier haben ganz viele Leute Öl, Kohle, andere Punkte. Ist ja auch ein Eingriff ins Eigentum am Ende. Ja, also da ist es uns gelungen, 2 Drittel der Probleme zu beseitigen, sodass das, sage ich mal, für alle Leute irgendwie darstellbar ist. Aber der erste Eindruck bleibt halt hängen. Und das ist ja auch nochmal wichtig. Ja, das war mit Sicherheit auch einer der Punkte, die ja stellvertretend sind für schlechtes Handwerk auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diesen missionarischen Anspruch der Grünen, Themen anzugehen, koste es, was es wolle. Und das ist ja, sage ich mal, auch interessant, dass Habeck und auch andere immer nach außen sich so darstellen als ganz normale Partei, aber am Schluss halt dann doch eben die Grünen nicht so sozial sind, wie sie machen, weil gerade diese Heizungsfragen sind ja wirklich massive Eingriffe, die ältere Dame, die noch allein im Haus lebt, wirtschaftlich und sozial völlig überfordern kann. Also wir konnten da vieles verbessern, aber das ist dann typisch für die Ampelkoalition. Da war halt das Glas nicht ganz leer, aber auch nur halb voll nachher.
Und vielleicht nochmal so.
Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf,
ja, natürlich,
ich wette
natürlich.
Aber jetzt schon, dass das Heizungsgesetz nicht zurückgedreht wird. Da wette ich aber jetzt schon drauf. Also gehen wir mal eine Wette in einem Jahr, ob es das Gesetz noch gibt. Ich sag ja.
Okay, wir können ja wetten. Also ich sag mal nein, ich bin auch hoffnungsvoll, aber ich befürchte, dass du recht hast. Aber wir können ja so um Kasten Urpils oder so wetten.
Super, gerne.
Genau, also machen hier Hörerinnen und Hörer sind Zeuge. Also
jetzt eine grundlegende Reform, jetzt nicht irgendwie einen Fördersatz um 100 Euro ändern.
Ja, genau, grundlegend.
Zu mir kam schon die Kollegen, ja, nee, die Heizungsleute haben sich jetzt ja drauf eingestellt. Und klar, wenn die Union, also wenn es jetzt am besten wäre, es kommt zu einer Regierung von Union, FDP, aber wenn die jetzt mit SPD oder Grün regieren, da wird wenig zurückgedreht von dem, was gemacht wurde. Aber gucken wir mal. Also es ist jetzt am Schluss nicht so schlimm gewesen, wie es am Anfang auf dem Tisch lag und war auch akzeptabel. Aber der erste Eindruck bleibt hängen und zwar einfach ein gutes Beispiel dafür, dass die Ampel auch oft nicht gut gearbeitet hat.
Vielleicht gehen wir noch mal in den Anfang von der Koalition zurück. Also da gab es ja dieses Selfie mit Habeck, mit Wissing, mit Lindner, natürlich Olaf Scholz und ich glaube, Baerbock war auch noch drauf. Also, was hast du dir denn persönlich von dieser Koalition erhofft, wenn du noch mal so zurückblickst?
Also es gibt natürlich immer den Zauber des Anfangs und am Anfang denkt man, das ist auch normal, wenn man neu zusammenkommt, gibt es eine gewisse Euphorie. Aber ich muss zugeben, es ist auch wirklich nachgewiesen, ich war da von Anfang an skeptisch und habe mir auch schon gedacht, das ist jetzt vielleicht eine Nummer zu dick, es ist ja auch keine Liebesheirat, sondern eine Vernunftehe. Und ich bin auch immer vorsichtig, wenn es darum geht, Zweckverbindungen zu überhöhen. Also eine Liebesheirat war das für mich nie. Und mir war von Anfang an klar, dass viele politische Konflikte irgendwann aufbrechen. Und gut, es kamen, wie gesagt, externe Effekte, Krieg, Corona, andere Sachen dazu, die das eben beschleunigt haben. Ja, und es gab halt eine gewisse, ja, es hat auf der persönlichen Ebene zwischen einzelnen Akteuren hat sich, glaube ich, einiges verschlechtert. Die externen Effekte kamen hinzu und ja, ich glaube zum Beispiel die Klima- und Energiepolitik, die ist einfach falsch angelegt, aber das war sie auch schon bei Vorgängerregierungen. Ich hoffe oder dass es bei anderen Regierungen mal anders sein wird, aber es ist zu befürchten, dass das so bleibt. Und ja, das sorgt jetzt halt für Probleme im Land.
Ja, und wenn wir mal auf deinen Bereich schauen, also du bist jetzt ja eigentlich mitten aus der Arbeit gerissen worden, also seit gestern praktisch nicht mehr im Amt. Also gibt es vielleicht eine Sache, die du noch gern umgesetzt hättest, wo du dich jetzt ein bisschen ärgerst, dass du jetzt das nicht mehr zu Ende führen kannst?
Ja, das ist so. Also da muss man leider schnell entscheiden. Ich habe für sowas schon erlebt. Also ja, der Wissing macht eine Pressekonferenz und da muss man sich in 2 Minuten überlegen, macht man jetzt hopp oder top. Nee, klar, also es hat wie alles im Leben 2 Seiten der Medaille. Ich bin froh und dankbar, dass ich vieles bewegen durfte und dem Land auch ein Stück weit dienen konnte. Also bei der Autobahn habe ich, glaube ich, viel Sinnvolles bewegt. Da hätte ich gern noch beispielsweise dafür gesorgt, dass wir die Autobahn mit der Toll Collect verschmelzen, diese kreditfähig machen und besser aufstellen für die Zukunft. Das war jetzt was anstand. Ja, es gab viele kleine Punkte, auch Förderprojekte im Saarland, die noch in der Pipeline sind. Und ich bin mit Uwe Konrad im Austausch mit der Alten Brücke. Das wird jetzt noch kommen. Auch viele kleine Projekte. Aber so ist das im Leben. Am Schluss muss man halt fragen, macht das jetzt insgesamt fürs Land noch Sinn? Und da war die Antwort nein. Ja, wie gesagt, jetzt wird im Bundestag eh nicht mehr so viel passieren. Bin ja weiter Abgeordneter, muss jetzt noch mal stärker als Abgeordneter arbeiten. Und ja, so ist das. Manchmal muss man sich schnell neu orientieren.
Ja, so ist das. Und genau, also Christian Lindner, euer Chef, wurde praktisch entlassen vom Bundeskanzler. Da würde mich mal noch interessieren, also man hat das in den letzten Wochen dann schon irgendwie wahrgenommen, dass es da Spannungen gibt, um es jetzt mal vornehm zu formulieren. Und der Kurs von Christian Lindner war jetzt ja nicht unbedingt einer, der Konfrontation aus dem Weg gegangen ist. Gab es da auch intern Kritik an dem Kurs? Also gab es da einige, die gesagt haben, oh, lass uns doch mal lieber ein bisschen
Nee,
hier die
also
Schuldenbremse
wie
lockern
gesagt,
oder?
ich sag jetzt mal, der Einzige, der das aber auch nicht in Sitzungen gesagt hat, der jetzt im Vier-Augen-Gespräch hat natürlich Volker Wissing schon oft gesagt, ja, wir müssen mehr Kompromisse machen, einfach das Regierungshandeln besser verkaufen. Ich sage jetzt mal, 99% der Abgeordneten, der FDP-Wähler, des Umfelds, die haben gesagt, nee, wir müssen uns ja durchsetzen. Man muss natürlich schon sagen, der Wähler ist ein Stück schizophren, er will Ruhe, aber er will auch, dass er sich mehr durchsetzt. Das ist jetzt leider schwer zu kombinieren. Also insofern, der Streit gehört dazu. Wichtig ist natürlich am Schluss, dass was rauskommt und man es dann auch sich dran hält, an was verabredet wurde. Nee, also der Kurs von Lindner, den haben wir alle mitgetragen. Auch das Papier, das wir gemacht haben zur Wirtschaftswende, dem haben alle zugestimmt, auch Volker Wissing. Also insofern, ja, ich glaube, das war notwendig. Ich glaube, das Problem der FDP war ja nicht, dass wir zu wenig durchgesetzt haben. Wir haben auch vieles durchgesetzt, aber ja, am Schluss muss man halt immer überlegen, geht es jetzt noch in die richtige Richtung? Und wenn man 2 Jahre kein Wirtschaftswachstum hat, SPD und Grüne das aber irgendwie auch als gar nicht als Problem ansehen oder auch gar keinen Lösungsvorschlag auf den Tisch legen, einfach weiterwursteln wollen, dann geht es halt einfach nicht mehr.
Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt hast du ja schon deinen Chef angesprochen, Volker Wissing. Der bleibt ja Minister. Wie bewertest du denn diesen Schritt? Also, das fand ich sehr ungewöhnlich, muss ich sagen.
Ja, das finden wir alle sehr ungewöhnlich. Ich muss mich jetzt auch zurückhalten, weil ich jetzt auch Volker Wissing persönlich Gutes wünsche und jetzt auch hier nicht nachtreten will. Aber er ist natürlich dank der FDP ins Amt gekommen und nicht, weil er Volker Wissing ist. Und dass er sich jetzt da nicht zurückzieht, Ja, ich glaube, wer die Bilder da gesehen hat im Schloss Bellevue, kann das ja bewerten. Und ja, ich glaube, Volker Wissing hat gesehen, dass seine Zukunft in der FDP wahrscheinlich nicht so rosig gewesen wäre. Und ja, dann auf die Ämter zu verzichten, ist auch ein schwieriger Schritt. Insofern hat er sich da jetzt anders entschieden. Ich bedauere das. Ich glaube, das ist auch ein Beitrag zur Politikverdrossenheit. Also ich glaube, da hat er auch einen absoluten Shitstorm abbekommen. Also ich habe bisher fast, also ganz, ganz wenige Stimmen gefunden, die das irgendwie überhaupt nachvollziehen können. Ja, und klar, er hat ja auch einen Zeitungsartikel geschrieben, wo es um demokratische Legitimation geht. Also die gibt es ja dafür jetzt überhaupt nicht. Also die Ampel hat keine Legitimation, es hat auch keine Mehrheit und seine Legitimation ist ja, dass die FDP ihn ins Amt ersetzt hat. Also insofern, da widerspricht er sich ein bisschen selber. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Er hat das so entschieden. Er ist jetzt nicht mehr Teil der FDP. Und ja, in der FDP gibt es große Einigkeit. Wir haben jetzt da den Schritt gemacht, raus aus der Regierung. Das ist auch notwendig gewesen. Und ja, jetzt ist es wichtig, dass wir aber schnell zu Neuwahlen kommen. SPD und Grüne klammern sich jetzt an die Ämter, weil sie halt unbedingt noch die Hamburg-Wahl abwarten wollen, was halt eine rot-grüne Hochburg ist. Also es geht natürlich nicht um Deutschland oder um die Sache, wie behauptet wird, sondern möglichst lange im Amt zu bleiben, aus den Ämtern heraus Wahlkampf zu machen, in der Hoffnung, dann noch mit einer Landtagswahl Rückenwind für eine Bundestagswahl zu haben.
Ja, also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wie schnell jetzt die Neuwahlen kommen.
Das wird nächste Woche entscheidend. Ich
Ja.
denke, wenn die Union jetzt hart bleibt, ist ja relativ einfach. Man muss jetzt noch ein paar kleinere Sachen beschließen. Und man kann einfach sagen, wir machen noch ein paar wichtige Sachen fürs Land, aber erst, wenn die Vertrauensfrage gestellt wurde. Das ist jetzt ganz einfach. Gut, der Scholz, der ist jetzt auch der, was ich auch interessant finde. Viele nannten ihn ja den Scholzomaten. Man konnte den 2 Stunden anschreien, hat keinerlei emotionale Regung gezeigt. Wenn er über Menschen in der Ukraine redet, ist er absolut emotionslos und kalt. Das Einzige, wo er ausgeflippt ist, war jetzt hier die Geschichte mit Lindner, wo ich mir auch denke, das ist jetzt auch nicht so staatsmännisch, ne? Also sein Auftritt da, also das war jetzt ja nicht gerade so der ja, Bundeskanzler aus dem feinen Hamburg. Das war irgendwie der Sache nicht angemessen. Ja, bei anderen Sachen zeigt er keine Emotionen. Das fand ich ein bisschen eigenartig. Aber insofern, ja, also das wird jetzt nochmal eine Machtprobe und bin ich mal gespannt, wie es ausgeht nächste Woche.
Ja, das sind wir alle. Aber ich glaube, Deutschland ist in einer schweren Krise, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch.
Absolut.
Gibt viele Baustellen.
Guck mal, Europa, USA, wir brauchen jetzt eine neue
Ja.
Regierung. Wir können ja nicht da rumeiern. Ich meine, neue Regierung muss erst mal ins Amt kommen. Also wenn wir im März wählen, ist die erst im Sommer handlungsfähig. Ne? Ist wieder ein halbes Jahr rum. Und der Trump, der wird jetzt auch Fakten schaffen. Also ja, ich habe jetzt irgendwie auch nicht den Eindruck, dass Frau Baerbock, wenn die jetzt mit dem neuen amerikanischen Außenminister, das wird ja wahrscheinlich der ehemalige deutsche Botschafter, der schon auf Twitter sich beschwert hat über ihre Amtsanmaßung, über ihre Twitter-Verhalten. Also ich sehe ja gar nicht, wie wir da irgendwie auf eine Gesprächsebene kommen sollen. Also deswegen, wir brauchen jetzt eine neue Regierung. Es wäre halt gut, wenn Rot und Grün Platz machen. Herr Habeck ist ja auch interessant, dass er sich mit 9% zum Kanzlerkandidaten ausruft, der als Juniorpartner jetzt noch künstlich im Amt bleiben will. Also ja, also da geht es halt leider nicht ums Land, wie Sie behaupten. Ja, also ich hoffe, je früher, desto besser, sowohl für die Wirtschaft als auch für unsere Handlungsfähigkeit in Europa und in der Welt.
Ja, vielleicht noch so ein kleines Gedankenspiel. Also stell dir jetzt mal vor, der Olaf Scholz würde anrufen, würde sagen, Olli, du darfst jetzt eine Sache umsetzen, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Also, was wäre das denn? Wäre das der Lückenschluss der A1 oder gibt es was anderes, was du auf dem Herzen hast?
Also ich habe extrem viele Sachen auf dem Herzen. Also als erstmal würde ich sagen, bitte treten Sie zurück, damit wir schnell eine Neuwahl haben. Das wäre mal mein erster Wunsch. Also inhaltlich gesehen, klar, im Verkehrsbereich gäbe es unheimlich viel. Wie gesagt, eine bessere Ausstattung der Autobahn liegt mir sehr am Herzen. Wir haben eine ganze Reihe Verkehrsprojekte, die wichtig sind. Ja, gut, seine Rentenreform hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Die hängt jetzt auch im Parlament fest. Also da finde ich jetzt das Lindner Depot, also die Umstellung der Vorsorge, das wäre wirklich eine extrem wichtige Reform. Ja, Digitalisierung in Deutschland muss man, glaube ich, viel mehr top-down machen mit dem echten Ministerium ohne Bund-Länder-Dinge. Das funktioniert einfach nicht. Also ich sag mal, der Themenkatalog ist lang, aber ja, ich glaube, Olaf Scholz ist nicht mehr lange Bundeskanzler und wäre er schlau gewesen, hätte er der FDP irgendwas auf den Tisch gelegt. Hätte einfach sagen, von den 18 Punkten der FDP setzen wir 4 um. Da hat die FDP eine schwierige Lage gehabt. Aber gut, indem er gesagt hat, wir setzen davon gar nichts um und Lindner muss die Verfassung brechen, ob er will oder nicht. Gut, da war halt der Weg zum Ausstieg klar. Insofern wird er jetzt ja auch eher eine kürzere Episode in der deutschen Geschichte einnehmen.
Okay, also du würdest da wünschen, er macht schnell Platz, dass das Land nochmal schnell handlungsfähig wird. Genau, und vielleicht noch eine persönliche Frage. Kandidierst du wieder für den Bundestag oder?
Ja, ich kandidiere wieder, weil ja jetzt ist natürlich auch bei mir Ärger aufgestaut, so wie das geendet hat. Es geht jetzt auch für die FDP um einiges und ich möchte jetzt auch nochmal mitwirken, dass es eine starke FDP im Deutschen Bundestag gibt. Und ja, bin ja in meinen trotz junger Jahre einer der erfahrensten Abgeordneten und glaube auch, dass ich da was mitbringen kann. Habe auch für Saarland einiges bewegt und ich werde es nochmal probieren, mal schauen, ob einem die Wähler das Vertrauen schenken. Wenn ja, schön, wenn ich nicht, so ist das halt. Haben wir uns alles anders vorgestellt mit dem Weg zu Neuwahlen, aber man muss das mutig und optimistisch angehen.
Ja, und was uns besonders freut, du hast auch einen Podcast, Lux und Liberal. Machst du das weiter oder?
Das mache ich weiter und nee, hab da auch ganz breite Gäste von Christian Bau beim Kochen, über Sportler, Ökonomen, geht auch viel oft um wirtschaftliche Themen. Nee, kreuz und quer, wen ich gerade so sehe, der eine interessante Meinung hat oder ein Buch geschrieben hat, dann diskutieren wir das. Und ja, so wie du, ich glaube, wenn man auf einer langen Autofahrt ist oder im Zug ist oder so, dann kann man ja ganz guten Podcast hören und macht, finde ich, ganz Spaß.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir werden den Podcast von dir auch nochmal verlinken. Und ja, lieber Olli, vielen Dank, dass du in diesen turbulenten Zeiten jetzt einen kleinen Zeitslot für uns frei hattest. Und ich sage, liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald und schaltet demnächst wieder bei uns ein. Vielen Dank.
Danke, Michael, und bis bald.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.